Ö1 Mittagsjournal.
Schönen Tag aus dem Journalstudio wünscht Ihnen Thomas Langpaul. Kann das sein, fragen sich viele, nachdem die FIFA bei der Fußball-WM eine rote Karte für einen US-Spieler wieder aufgehoben hat. Ich spreche gleich mit meinem Kollegen Gerhard Prohaska vom Sport darüber. Wieder massive russische Angriffe auf die Ukraine. Wir schalten zu unserem Korrespondenten Christian Werschütz. Wer fährt aus Tschechien zum NATO-Gipfel in die Türkei? Sowohl Ministerpräsident Andrej Babiš und Präsident Peter Pavel reklamieren die Reise für sich. Jetzt fahren beide. Nach dem Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg legt die Untersuchungskommission jetzt ihren Bericht vor. Ich spreche mit dem Vorsitzenden Wolfgang Kratz. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mitglieder der rechtsextremen identitären Bewegung mit Verbindungen zur FPÖ. Sie sollen gegen einen Taxifahrer verprügelt und schwer verletzt haben. Die FPÖ kritisiert den Budgetvorschlag der Regierung. Und wir fragen nach, welche Hürden es bei der nachträglichen Installierung von Klimaanlagen und anderem Hitzeschutz in Mietshäusern gibt. Waldbrände plagen wieder Südeuropa. In Frankreich führt die Route der Tour de France durch das betroffene Gebiet. Das Wetter in Österreich wechselhaft, windig und teils warm. Mitfavorit ist draußen bei der Fußball-WM, gestern Nacht von Norwegen besiegt, und auch die regelbasierte Überparteilichkeit dürfte sich verabschiedet haben. Eine rote Karte gegen den US-Stürmer Florin Balogun ist von der FIFA nachträglich aufgehoben worden, nach einem Telefonat von Donald Trump mit FIFA-Präsident Gianni Infantino. Mehrere US-Medien haben den Vorgang so berichtet und auch der US-Präsident zeigte sich sofort hochzufrieden mit der Entscheidung. In Belgien, der nächste Gegner des US-Teams, ist man weniger froh, berichtet aus Brüssel Tim Kupal.
Belgien erwacht im Fußballschock. Der Star des US-Fußballteams darf spielen im Match gegen Belgien, trotz roter Karte nach einer Intervention von US-Präsident Donald Trump. So oder so ähnlich berichten hier die Frühradio-Nachrichten. Die belgische Tageszeitung Le Soir ändert noch in der Nacht ihren Aufmacher. Auf Seite 1 heißt es jetzt: die Balogun-Affäre. Belgiens Fußballverband legt Berufung gegen die Entscheidung der FIFA ein. Laut einem Bericht von The Athletic hat Belgien bereits formell Berufung gegen die Entscheidung des Fußballweltverbandes eingelegt, dass US-Stürmer Florin Balogun im WM-Achtelfinale morgen in Seattle spielberechtigt ist. Rudi Garcia, der Trainer der belgischen Nationalmannschaft, bestätigt die Berufung.
Ich savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi.
Ich wusste nicht, dass bei der FIFA-Weltmeisterschaft der 5. Juli jetzt der 1. April ist und dass dann der Aprilscherz stattfindet. Das ist mir neu. Wir verteidigen weder die Nationalmannschaft noch den belgischen Fußballverband. Wir verteidigen den Fußball in Bezug auf Ethik oder Integrität. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft, dass eine solche Entscheidung getroffen worden ist. Und Belgiens Tormann Thibaut Courtois sagt: das erzeugt einen gefährlichen und seltsamen Präzedenzfall, aber letztendlich können wir nichts daran ändern. Auch die belgischen Fußballfans sind fassungslos. Es wird mit zweierlei Maß gemessen, sagt der 56-jährige Jacques Gosselin. Jacques Gosselin ist extra für die Fußballweltmeisterschaft in die USA gereist. Er wird am Dienstag bei dem Match gegen das US-Nationalteam dabei sein.
Und bei mir im Studio ist jetzt Gerhard Prohaska vom Sport. Hallo.
Hallo.
Gerhard, wir haben es gehört, Belgien wird berufen. Welche Chancen gibt es da und wie schaut der Fristenlauf aus?
Ja, bis 12 Stunden vor dem Match, also 14 Uhr unserer Zeit, müssen beide Verbände noch einmal die Stellungnahmen einbringen. Das wird interessant, wie die FIFA da aus dieser Nummer noch einmal rauskommt. Weil das Match, das beginnt dann um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit und das wird das bestimmende Thema sein in den nächsten Stunden, ob der Spieler dabei ist oder nicht. Egal, wie man entscheidet, peinlich ist es so oder so.
Die FIFA beruft sich bei dieser Entscheidung auf einen Paragraphen in ihrem Regelwerk. Was besagt der und gab es das schon einmal?
Ich habe mir die Statuten noch einmal angesehen. Artikel 27 des FIFA-Disziplinarreglements lässt zwar einen gewissen Spielraum zu, dass Entscheidungen nachträglich aufgehoben werden können, aber es steht auch ganz deutlich drinnen, eine rote Karte zieht eine Sperre nach sich. Also da braucht schon viel Fantasie, um sich diesen Artikel da zurechtzubiegen. Die FIFA rechtfertigt sich, dass es eine unabhängige Entscheidung des Disziplinarausschusses war. Allerdings im Gegensatz zu sonst wurde diese Entscheidung nie veröffentlicht. Vielmehr scheint fix, dass Donald Trump 3 Tage lang Lobbying betrieben hat, bevor FIFA-Boss Infantino da in die Knie gegangen ist. Und auf die Frage, ob es das schon gegeben hat, 2 Entscheidungen fallen mir ein. 1962 wurde die Sperre gegen einen brasilianischen Spieler aufgehoben, damit er im Finale auflaufen durfte. Ebenfalls ein skandalöser Vorgang. Waren auch andere Zeiten, hat es noch keinen Videoschiedsrichter gegeben. Und 2012, da wurde Wayne Rooneys Strafe teilweise in eine bewährte Strafe umgewandelt. Rooney bezeichnet die Entscheidung mittlerweile im Nachhinein selbst als eine Schande.
Jetzt kann man es wohl nicht anders beurteilen, als dass hier politischer Einfluss geltend gemacht worden ist. Heute hat sich auch der Vorgänger von Infantino, Sepp Blatter, zu Wort gemeldet. Was sagt er?
Er wird zitiert mit: Rote Karten werden nicht durch politische Telefonanrufe aufgehoben. Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert und ein Spieler plötzlich vor einem K.O.-Spiel der Weltmeisterschaft freigesprochen wird, dann stellt sich unweigerlich die Frage, quo vadis FIFA? Der Fußball darf niemals zum Spielball politischer Machtinteressen werden. Das ist aber jetzt genau geworden. Die ganze Fußballwelt hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet. Das reicht von Fassungslosigkeit bis zum Aprilscherz. Nur der amerikanische Teamchef Pochettino, der findet es eine tolle und richtige Entscheidung.
Was bedeutet das für das Turnier, wenn jetzt diese Entscheidung so bleibt und die USA, angenommen, gegen Belgien im Turnier weiterkommen? Was heißt das dann für das Ergebnis insgesamt?
Ja, das ist das Traurige. So erfreulich nämlich dieses Turnier bis jetzt verlaufen ist, sportlich, organisatorisch, von der Stimmung her. Dieser Vorfall, der wird übrig bleiben und einen ganz großen Schatten auf diese Weltmeisterschaft werfen.
Vielen Dank. Vorerst. Und es gibt auch eine Stellungnahme von ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll. Es gibt eine Reaktion. Pröll schreibt: Die kolportierten Vorgänge vermitteln zum jetzigen Zeitpunkt ein äußerst bedenkliches Bild und gefährden das Vertrauen in unseren Sport. Jetzt ist die FIFA gefordert, im Sinne des Fußballs die Entscheidung der Gremien und den gesamten Entstehungsprozess lückenlos und transparent offenzulegen, sagt Josef Pröll. Und wir kommen weiter in die Ukraine. Dort gab es in der Nacht wieder massive russische Angriffe Russlands gegen die Ukraine. Doch während in Russland systematisch die Erdöl- und Infrastruktureinrichtungen ins Visier genommen werden, spricht die Ukraine immer wieder von Angriffen auf Wohnblocks und damit auf die Zivilbevölkerung. An der eigentlichen Front im Donbass gibt es indes seit Monaten kaum nennenswerte Bewegung. Und ich bin jetzt mit unserem Ukraine-Korrespondenten Christian Wehrschütz in Kiew verbunden. Hallo.
Grüß Gott.
Christian, wie ist die Lage heute früh? Was haben die Russen denn diesmal getroffen?
Wir haben bei den Angriffen auf Kiew wieder ganz massiven Beschuss erlebt. Wie groß die Zahl der zivilen Opfer ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, wie viele zivile Objekte zerstört worden sind. Und bei zivilen Objekten gibt es immer 3 Möglichkeiten. Man hat bewusst dorthin geschossen, man hat daneben geschossen oder durch den Abschuss von Drohnen und Raketen erfolgen Trümmer, die dann dort hineinfallen. Das, was wir diesmal aber sehen können, beispielsweise auch auf Grund der Fire Information Card von der NASA, ist, dass ganz massiv auch offensichtlich militärische Objekte getroffen wurden in einem ganz bestimmten Bezirk. Und zwar von einem, es ist die Rede von einem Unternehmen, das auch Elemente für die Steuerung von Boden-Luft-Raketen herstellt und möglicherweise auch ballistische Raketen vom Typ Neptun. Woran kann man das ungefähr ablesen? Bei der Fire Information Card sieht man das Rot eingezeichnete, wo es brennt. Zweitens gab es dort Folgeexplosionen. Das ist nur dann der Fall, wenn dort irgendwas Großes explodiert, was quasi auch möglicherweise militärisch relevant ist. Und drittens, wir haben die Information, dass man 500 Personen aus Angst vor weiteren Explosionen dort evakuiert hat. Aber ganz generell ist es immer wieder so, auch wenn militärische Objekte getroffen werden, der am meisten leidet, ist die Zivilbevölkerung. Und das große Dilemma und Problem für die Ukraine ist, sie hat beispielsweise keine einzige ballistische Rakete abfangen können und keine einzige Überschallrakete vom Typ Zirkon. Das zeigt natürlich massive Schwächen in der Luftverteidigung.
Das ist ja eines der Probleme jetzt von den vielen in der Ukraine. Man ist mittlerweile ganz gut darin, Drohnen abzufangen, aber eben nicht ballistische Raketen. Gibt es da einen Plan der Ukrainer? Haben die da irgendwas noch in der Hinterhand?
Der ukrainische Verteidigungsminister hat jene NATO-Länder und jene Länder ersucht, die über Patriot-Raketen verfügen, die Lieferungen oder Zustellungen an die Ukraine vorzuziehen. Außerdem möchte die Ukraine Patriot und andere derartige Luftabwehr-Raketensysteme in Lizenz bauen dürfen. Da wird seit Monaten verhandelt. Wir haben den NATO-Gipfel in Ankara. Da soll es auch ein Treffen zwischen Zelensky und Trump geben. Vielleicht wird das dort auch ein Thema sein. Aber ganz generell hat die Ukraine noch ein weiteres Problem. Russland hat ganz gezielt begonnen, auch Elemente der kritischen Infrastruktur zu zerstören, an die man nicht denkt zuerst, nämlich Tankstellen. Und man hat bereits mehr als 200 Tankstellen zerstört, die weiterhin im Hinterland liegen. Wie angenehm die Gefühle sind, können Sie sich vorstellen, wir sind gerade bei einer Tankstelle. Also selbst tanken wird mittlerweile in der Ukraine zu einem Risikogeschäft.
Auch in Russland sind ja Tankstellen Ziele. Die Ukraine greift Treibstofflager, Raffinerien, Pumpstationen an. Es gibt Berichte, wonach in weiten Teilen Russlands Treibstoff mittlerweile Mangelware geworden ist. Einen Einfluss auf die Kampfhandlungen scheint das aber noch nicht zu haben.
Nun, der ukrainische Oberbefehlshaber Sirski hat gesagt, seiner Einschätzung nach und der Einschätzung seiner Aufklärung nach sind die Angriffsaktivitäten der Russen um 30% gesunken, eben weil es diese Angriffe auf kritische Infrastrukturen, diese Herausforderungen gibt. Die ukrainischen Angriffe zeigen durchaus Wirkung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Informationen, dass die seit Monaten massiv umkämpfte Stadt Konstantinivka vor dem Fall stehen soll. Präsident Putin hat bereits erklärt, die sei gefallen. Das dem ist nicht so, aber das Halten wird immer schwieriger. Und das ist das Tor zu den anderen Städten, Slawiansk und Kramatorsk. Also auf der einen Seite ja, die Angriffsaktivitäten der Russen gehen auf manchen Gebieten offensichtlich zurück, nicht nur nach ukrainischen Angaben, sondern auf der anderen Seite habe ich das Problem, dass natürlich die sprichwörtliche russische Dampfwalze weiter versucht, im urbanen Gelände da massiv vorzudringen, und dazu dienen natürlich auch die ganzen massiven Angriffe.
Wladimir Putin hat ja vor wenigen Wochen mit dem Satz aufhorchen lassen, er denke, der Krieg neigt sich dem Ende entgegen. Davon ist jetzt wieder nichts zu merken. Auch Donald Trump, der gesagt hat, er könne den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, hat mittlerweile offensichtlich das Interesse verloren. Wie steht es denn aktuell um die Bemühungen einer Verhandlungslösung?
Also, dass die Seiten miteinander reden, zeigen ja auch diese gesamten Prozesse vom Austausch von Gefangenen. Wie sehr sie miteinander reden können, wir Journalisten natürlich nicht einschätzen, weil wir sind nicht dabei, wenn der Trump mit dem Zelensky telefoniert oder irgendwelche Sonderemissäre hin und her geschickt werden, wie das ja auch der Fall war nach Kiew durch Abramowitsch, also einen russischen Oligarchen. Das, was derzeit nicht abschätzbar ist, ob es überhaupt jetzt noch irgendeine Verhandlungslösung gibt, nämlich in den nächsten Monaten, ob man da nicht schauen will, wie weit können die Ukrainer von ihrer Seite die Russen in Schach halten, wie weit kommen die Russen bei irgendwelchen Offensivbemühungen voran. Aber möglicherweise wird das natürlich auch ein Thema sein beim Treffen zwischen Zelensky und Trump, denn eines ist ganz klar, ohne massive amerikanische Sanktionen wird das nicht machbar sein, denn die Russen haben noch immer China als Partner und sind daher natürlich auch noch immer sehr resilient gegen viele Wirkungen von Sanktionen. Was die Kriegsführung betrifft, dass die Sanktionen wirken, steht außer Frage. Aber bisher haben sie jedenfalls in Russland nicht so geschwächt, dass sie nicht mehr einen Krieg führen könnten. Also ich sehe derzeit keine Perspektive für eine rasche Friedenslösung, wenn überhaupt vielleicht irgendein Waffenstillstand, aber das vielleicht bis Richtung Jahresende.
Vielen Dank, Christian Werschütz. Alles Gute in die Ukraine.
Dankeschön.
Beim Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995 gab es zwischen dem damaligen Bundespräsidenten Thomas Kestil, von der ÖVP nominiert, und dem damaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky von der SPÖ einen Disput darüber, wer von den beiden bei den EU-Gipfeln Österreich vertreten würde. Ähnliches spielt sich jetzt in Tschechien ab. Vor dem kommenden NATO-Gipfel in der Türkei wollten sowohl Präsident Peter Pavel als auch der neu gewählte Ministerpräsident Andrej Babiš das Land dort vertreten. Während sich in Österreich damals der Kanzler durchgesetzt hat, fahren aus Tschechien jetzt eben beide zum Gipfel, berichtet Paul Krischei.
Den innenpolitischen Machtkampf in Tschechien kann man im Internet live und in Echtzeit verfolgen. Das bringt das Zeitalter der sozialen Medien mit sich. Tschechiens Präsident Peter Pavel meldet sich zuletzt per Facebook-Live-Übertragung an die Bevölkerung. Mit aufgekrempelten Ärmeln sitzt der 64-Jährige vor seinem Laptop und macht seinem Ärger Luft. Dass die mit ihm verfeindete Regierung von Andrej Babiš verhindern wollte, dass der Präsident wie jedes Jahr zum NATO-Gipfel mitreist, kritisiert Pavel scharf. Diese Regierung hat beschlossen, die verfassungsmäßige Befugnis des Präsidenten, das Land nach außen hin in Bezug auf die NATO zu vertreten, zu unterbinden und eine neue Praxis einzuführen, und zwar ohne die von der Verfassung vorgesehenen Verhandlungen dafür. Sie hat dies im Alleingang beschlossen und zudem über die Medien verkündet, nicht in Verhandlungen, wie es sich gehört hätte. Präsident Pavel wendet sich daher zuletzt ans Verfassungsgericht, das per einstweiliger Verfügung entscheidet, das Staatsoberhaupt darf mit dem Regierungschef zum NATO-Gipfel nach Ankara mitfahren. Präsident Pavel kennt die NATO wie wohl kaum ein zweiter in Tschechien. Der General außer Dienst stand 3 Jahre lang an der Spitze des höchsten militärischen Organs der NATO. Auf 3 NATO-Gipfeln hat Pavel Tschechien bereits als Präsident vertreten. Sein politischer Widersacher, Regierungschef Andrej Babiš, sieht hingegen nur sich selbst befugt, Tschechien in derartigen außenpolitischen Angelegenheiten zu vertreten. In einem Video auf der Plattform X versucht er das gestern zu verdeutlichen, indem er ausgedruckte Bilder von seinen früheren Treffen mit Donald Trump oder der britischen Queen in die Linse hält. Wir sind alle sehr gespannt auf Ankara, sagt Babiš am Ende seiner Videobotschaft. Der Populist von der rechtsgerichteten ANO-Partei muss beim NATO-Gipfel sein Sparprogramm vertreten. Anders als im Budget der Vorgängerregierung vorgesehen, hat Babiš die Militärausgaben gekürzt. In diesem Jahr sollen nicht einmal 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgegeben werden. Die eigenen Haushaltsnöte seien wichtiger, argumentiert Babiš. Beim morgen beginnenden NATO-Gipfel werden also aus Tschechien sowohl Regierungschef als auch Präsident teilnehmen. Die Frage, wer rechtlich wirklich zuständig ist, wird in Tschechien allerdings noch die Gerichte beschäftigen.
Berichtet Paul Kresey und wir kommen damit nach Österreich. Der Tod eines Insassen in der Justizanstalt Hirtenberg Anfang Dezember 2025 wäre vermeidbar gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt die 5-köpfige Expertenkommission, die Justizministerin Anna Sporrer im Februar beauftragt hat, das Strafvollzugssystem auf systemische Mängel zu untersuchen. Der psychisch kranke Insasse war an Verletzungen gestorben, die ihm im Vorfeld eines Häftlingstransports von Justizwachebeamten zugefügt worden waren, berichtet Veronika Mauler.
Die Kommission hat die Gefängnisse Hirtenberg, Stein und Josefstadt besucht, mit 140 Personen Kontakt gehabt und auch frühere Berichte gesichtet, sagt der Kommissionsvorsitzende, der Strafvollzugsexperte Wolfgang Kratz. Missstände wurden schon oft angesprochen, etwa von der Volksanwaltschaft, der Innenrevision des Justizministeriums und dem Ausschuss zur Verhütung von Folter des Europarats.
Die schlechte Nachricht ist, dass wenn diese Empfehlungen der letzten 25 Jahre zu erheblichen Teilen umgesetzt worden wären, der Todesfall in der Justizanstalt Hirtenberg mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit vermeidbar gewesen wäre.
In einem psychiatrischen Setting wäre die Intervention gänzlich anders verlaufen, so Kratz. Dafür müssten die Einsatzgruppen aber richtig geschult sein. Gewisse Schlag- und Grifftechniken, etwa die sogenannte Halsklammer, dürfe man bei Menschen in psychotischen Ausnahmezuständen nicht anwenden, denn diese geben ihren Widerstand in der Regel nicht auf, sondern geraten in Panik, was das Verletzungsrisiko erhöht. In der Aus- und Fortbildung der Einsatzgruppen kämen solche Inhalte aber nicht vor, kritisiert die Kommission. Und das, obwohl sich die Zahl der psychisch kranken Insassen in den vergangenen 25 Jahren verdreifacht hat. Insgesamt ortet die Kommission einen erheblichen Reformbedarf. Der zuständige Leiter der Generaldirektion für Strafvollzug und freiheitsentziehende Maßnahmen im Justizministerium, Friedrich Alexander König, sieht im Bericht keinen Anlass zurückzutreten, räumt aber ein:
Wir müssen besser werden. Wir nehmen die Empfehlungen der Kommission sehr ernst, als Arbeitsauftrag. Wir werden allerdings, die Frau Bundesministerin hat schon angesprochen, priorisieren müssen. Anderes wird Zeit, Ressourcen, Abstimmung und politische Entscheidung brauchen. Manches können wir rasch umsetzen. Die Richtung ist klar. Wir krempeln die Ärmel hoch.
Justizministerin Anna Sporrer von der SPÖ betont, welche Maßnahmen schon umgesetzt wurden. So gibt es keine Betonbetten mehr. Die Ausbildung soll modernisiert werden. In der Generaldirektion ist die Stelle der Chefpsychiaterin geschaffen worden. Und in Stein geht 2027 eine Station zur psychiatrischen Versorgung in Betrieb. Bis Ende diesen Jahres sollen die Einsatzgruppen mit Bodycams ausgestattet werden.
Wesentlich ist, und das möchte ich noch einmal betonen, dass wir jetzt schon auch eine Gesamtstrategie entwerfen wollen und wegkommen, das wird auch von einer Justizwachebeamtin im Bericht zitiert, wegkommen von diesem Weiterwursteln. Ja? Das soll nicht sein, sondern wir wollen wirklich strategisch, systematisch an die Problematiken herangehen.
Eine große Herausforderung bleibt aber der Überbelag der heimischen Gefängnisse. Eine Reduktion der Haftzahlen ist angezeigt, sagt auch die Kommission.
Und ich bin jetzt verbunden mit dem Vorsitzenden der Kommission, Wolfgang Kratz, selbst jahrelang Leiter von Justizanstalten. Schönen guten Tag im Mittagsjournal.
Guten Tag.
Herr Kratz, im Bericht steht, die Herausforderungen im Zusammenhang mit politisch beeinträchtigten Häftlingen und mit der Zahl der Häftlinge, die bestehen seit oder die wachsen seit 25 Jahren. Jetzt erst gab es an Sie den Auftrag zu schauen, was man dagegen tun kann. Muss immer erst etwas passieren, damit etwas passiert?
Ja, anscheinend ist das so.
Die Generaldirektion im Justizministerium ist für den Strafvollzug verantwortlich. Der Chef sieht keinen Grund zum Rücktritt. Haben Sie die Rolle der Generaldirektion in diesem Zusammenhang ausreichend beleuchtet in Ihrem Bericht? Und ist es für Sie in Ordnung, dass es überhaupt keine Konsequenzen sozusagen in der Verantwortungsebene gibt? Ein Strafverfahren gegen die Beamten gibt es ja.
Also ich glaube, dass sich über Jahrzehnte organisatorische Probleme angehäuft haben. Die Schwierigkeiten wurden bereits vor 25 Jahren angesprochen und dass bisher unzureichend geschehen ist, kann man nicht den Führungskräften der letzten Jahre alleine anlasten. Man muss auch in Rechnung stellen, dass der Strafvollzug durch den Überbelag vor große Herausforderungen steht. Man hat eine Reihe von forensisch-therapeutischen Zentren eingerichtet, dadurch, dass man Strafvollzugsanstalten zu solchen gemacht hat. Und das hat dann zu einer Verarmung der Vollzugslandschaft geführt. Also konkret hätte der zu Tode gekommene nicht nach Hirtenberg überstellt werden dürfen. Der hätte in ein Setting gehört, wo die Betreuung und psychiatrische Behandlung besser möglich gewesen wäre.
Ihre Kommission hat jetzt 78 Empfehlungen ausgesprochen vom Ausbau der psychiatrischen Versorgung, mehr fachlich spezialisierte Einrichtungen, Monitoring, Training. Gemeinsam ist all diesen Maßnahmen, dass sie Geld kosten. Wie realistisch ist es, dass das unter den gegebenen Budgetvoraussetzungen auch umgesetzt werden kann?
Naja, zum einen erfordern nicht alle unsere Vorschläge Geld. Beispielsweise kann man ein wirksameres Personalmanagement, eine klarere Personalentwicklungsstrategie und auch eine Gesamtstrategie ohne zusätzliches Geld machen. Man kann auch die Balance zwischen Sicherheit und Betreuung etwas mehr in Richtung Betreuung entwickeln, ohne dass man dafür zusätzliches Geld in die Hand nimmt.
Muss umgeschichtet werden? Werden andere Bereiche weniger Geld bekommen, wenn man dort investieren will?
Also das sind Detailfragen, für die ich mich nicht zuständig sehe.
Jetzt heißt es, ohne Maßnahmen könnte so etwas wie in Hirtenberg wieder passieren. Die Frage ist, krankt es dann nicht schon viel früher, etwa bei der Auswahl und der Ausbildung der Justizwache Beamtinnen und Beamten? Das Ziel im Strafvollzug ist ja immer auch die Resozialisierung. Haben das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gefängnissen ausreichend auf dem Radar?
Also grundsätzlich wird das in der Ausbildung vermittelt und versucht man auch bei der Personalauswahl nur Menschen aufzunehmen, die den Anforderungen gewachsen sind. Zum anderen ist aber die betreuerische Arbeit im Strafvollzug unterrepräsentiert in den einschlägigen Regularien. Also beispielsweise ist der Abteilungsdienst im Vollzugshandbuch mit 18 Zeilen beschrieben, wohingegen dem Schlüsselwart und der Schlössergebarung 35 Zeilen gewidmet sind. Das ist jetzt ein kleines Detail, aber das drückt schon auch was Organisationskulturelles aus.
Die Justizministerin ist zuletzt mit ihrem Vorschlag abgeblitzt, Häftlinge mit vergleichsweise kleinen Vergehen und kurzen Aufenthaltsdauern vorzeitig zu entlassen, um Ressourcen freizumachen für andere Dinge. Wenn das jetzt nicht geht, wie kann man sonst dafür sorgen, dass die Überbelegung, dass die Überforderung in den Justizanstalten verringert wird?
Ja, zum einen muss ich sagen, ich finde das für sehr bedauerlich. Man muss sich vor Augen führen, dass pro 100.000 der Bevölkerung in Österreich um gut 50% mehr Menschen inhaftiert sind als in Deutschland und um gut 40% mehr als in der Schweiz. Also da gäbe es durchaus ein Potenzial, etwas zu machen, kurzfristig, ohne dass die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet ist. Es gibt aber auch andere Vorschläge, beispielsweise die Ausweitung gemeinnütziger Leistungen als Primärsanktion, also von Gerichten anstelle von Freiheitsstrafen verhängt. Motto schwitzen statt sitzen.
Vielen Dank, Herr Graz, für Ihre Zeit im Mittagsjournal. Alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Und wir bleiben bei einem justizverwandten Thema. Ein gewalttätiger Angriff auf einen Taxilenker in Leoben in der Steiermark wirft einmal mehr die Aufmerksamkeit auf die Identitären. Die Bewegung ist laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextrem und verfassungsfeindlich. Immer wieder tauchen aber Personen und Ideen der Identitären bei den Freiheitlichen auf. Von einer Distanzierung der FPÖ ist nur mehr wenig zu spüren. Fragen dazu wollte heute aus der Partei niemand beantworten, berichten Tanja Malle und Viktoria Waldecker.
Wo endet die FPÖ und wo fangen die Identitären an? So klar ist das nicht. Die Linien zwischen der Partei und der rechtsextremen Bewegung sind in den letzten Jahren immer stärker verschwommen. In den letzten Wochen haben die Identitären mehrmals für Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt, weil am Rande eines Burschenschaftertreffens in Leoben ein Taxifahrer gewürgt und getreten wurde. Zuvor sollen Nazi-Parolen gefallen sein. Die mutmaßlichen Täter, zwei führende Mitglieder der Identitären Bewegung. Gegen sie wird wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung und schwerer Körperverletzung ermittelt. Einer der Männer war seit Sommer 2025 parlamentarischer Mitarbeiter der FPÖ. Bei einer Pressekonferenz werden die FPÖ-Abgeordneten Schiefer und Fuchs heute danach gefragt.
Diese Nähe unter FPÖ-Chef Kickl zu den Identitären, finden Sie das persönlich gut oder schadet das der FPÖ? Und Anschlussfrage daran, sollten aktive oder ehemalige Identitäre, die im FPÖ-Club arbeiten, sollte man sich davon trennen?
Herr Lecher, ich darf gleich um Verständnis ersuchen. Wir sind heute im Thema des Budgets. Und zu anderen Themen werden wir heute keine Antworten liefern. Und jetzt bitte zum Thema Einsparungen. Ja.
Der Pressesprecher der Freiheitlichen wimmelt also alle Fragen dazu ab. Ein Interview will vom Parteichef bis zu den Generalsekretären niemand geben. Unbeantwortet lässt die FPÖ auch, seit wann der Beschuldigte nicht mehr von der Partei beschäftigt wird und ob er wegen dieses Vorfalls gekündigt wurde. Auch ein Rundruf bei der FPÖ in den Bundesländern zeigt kein Kommentar dazu. Nur in der Steiermark verweist der freiheitliche Landeshauptmann Mario Kunasek auf seine Aussagen aus dem Jahr 2019. Damals hat er bekräftigt, dass jemand, der sich mit den Identitären solidarisiere, nicht in der FPÖ zu suchen habe. Das sei parteischädigendes Verhalten und ziehe den Parteiausschluss nach sich.
Es gibt ganz klare Beschlüsse in der Landespartei, die werden auch eingehalten.
Das gelte auch heute noch in der Steiermark, heißt es aus Kunaseks Büro. Allerdings, die Bundespartei zieht diese Grenze schon länger nicht mehr. Spätestens seit Kickl 2021 die Partei übernommen hat, sind die Identitären nicht mehr verpönt, wie Kickl selbst immer wieder betont.
Dass die Identitären eine NGO von rechts sind. Und Sie werden mir zustimmen, dass diese Organisation nicht verboten ist, oder?
Erst im Mai wurden Rufe nach Sicherheitsüberprüfungen im Parlament laut, weil dort parlamentarische Mitarbeiter mit Nähe zu den Identitären für die FPÖ tätig seien. Geändert hat sich seitdem nichts. Die Debatte dürfte aber weitergehen. Ende Juli findet in der Wiener Innenstadt wieder eine Demonstration der Identitären Bewegung statt. Vergangenes Jahr sind hier auch parlamentarische Mitarbeiter der Freiheitlichen mitmarschiert.
Vor der Sommerpause steht im Nationalrat ab heute Nachmittag noch ein Sitzungsmarathon auf dem Programm. Erstmals seit 33 Jahren kommen die Abgeordneten an 5 aufeinanderfolgenden Tagen zusammen. Im Zentrum steht dabei das Doppelbudget für die kommenden 2 Jahre, das die Dreierkoalition am Freitag beschließen will. Die FPÖ lässt an den Plänen kein gutes Haar. Damit löse die Regierung keine Probleme und häufe im Gegenteil noch mehr Schulden an, so die blaue Kritik. Niklas Lercher berichtet.
Mit dem kommenden Doppelbudget werden alle verärgert, kritisiert der FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer.
Alle werden ein bisschen gezwickt, aber es wird eigentlich in den wesentlichen Rahmenbedingungen nichts verbessert. Also das vorliegende Budget löst keines der eigentlichen Probleme. Die Schulden steigen, die Zinszahlungen steigen, die großen Reformen fehlen.
Die Regierung mache zu viel über neue Einnahmen und kürze zu wenig bei den Ausgaben. Die Einsparungen hier würden vor allem aus Verschiebungen von Projekten bestehen.
Projekte werden verschoben, Baumaßnahmen werden verschoben, nicht nur bei der ÖBB, sondern auch, sage ich jetzt, größere in der Justiz. Auch bei der Bildung werden Baumaßnahmen einfach auf die Jahre 29, 30 verschoben und sind damit aus diesem Budget verschwunden. Das ist aber nicht wirklich Sparen.
Eine Sanierung des Budgets schaut aus Sicht des freiheitlichen Budgetsprechers anders aus.
Wenn ich in der Firma so einen Businessplan abgebe, ja, wo die Schulden hinten noch steigen, darf ich nicht wundern, dass ich bei der Bank teurer finanziere, wenn ich überhaupt einen Kredit kriege. Dann sollen sie wenigstens das Wort Sanierung nicht in den Mund nehmen. Weil es ist keine Sanierung, was sie haben, sondern es ist eine Fortschreibung des Schuldengebirges.
Die Dreierkoalition verursache bis zum Ende der Regierungszeit 2029 insgesamt ein Budgetdefizit von 76 Milliarden Euro, betont der freiheitliche Finanzsprecher Hubert Fuchs.
Das sind im Schnitt 15,2 Milliarden Euro. Und um hier eine Größenrelation herzustellen, der Wert der ÖBAG-Beteiligungen beträgt 30 Milliarden Euro. Das heißt, diese Verliererkoalition vernichtet alle 2 Jahre den Wert sämtlicher ÖBAG-Beteiligungen.
Die Freiheitlichen sprechen von einem Linke-Tasche-Rechte-Tasche-Spiel. Steuersenkungen würden sich die Menschen selbst zahlen. Als Beispiel nennt Fuchs Geringverdiener, die künftig Beiträge für die Arbeitslosenversicherung zahlen müssen. Monatlich seien das rund 49 Euro und damit weitaus mehr als etwa die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel ausmache.
Ich darf in diesem Zusammenhang auch an die Aussage vom Vizekanzler Babler erinnern, der gemeint hat, breite Schultern sollen mehr zur Budgetsanierung beitragen als schwächere Schultern. Jetzt wissen wir es, wie er es gemeint hat. Er hat es eigentlich umgekehrt gemeint. Schwächere Schultern sollen mehr zur Budgetsanierung beitragen als breitere Schultern.
Einsparungen ortet die FPÖ ihrerseits beim Personal in der Verwaltung, bei der Ukraine-Hilfe und allgemein bei der Entwicklungshilfe, ebenso bei Förderungen für Nichtregierungsorganisationen.
12.32 Uhr ist es gleich Halbzeit im Mittagsjournal. Was haben wir noch vorbereitet? In Mannswörth in Niederösterreich sind Ewigkeitschemikalien, sogenannte PFAS, im Trinkwasser gefunden worden. Wir blicken voraus auf das Literaturfestival O-Töne in Wien. Zunächst aber zum großen Thema der letzten Wochen, der Hitze und wie man am besten damit umgeht. Derzeit ist es zwar nur noch warm und nicht heiß, aber die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Und bei der vergangenen waren jedenfalls Klimageräte sehr gefragt, mancherorts sogar ausverkauft. Die politische Antwort auf die Hitzewellen: Vizekanzler Babler von der SPÖ will den Klimaanlageneinbau rechtlich vereinfachen. Umweltminister Totschnig von der ÖVP will thermische Sanierung forcieren. Vermieter und Mieter sind hier aber oft in einer Pattstellung, berichten Julian Kern und Paul Siehorsch.
Keine Diskussionen gibt es im Winter. Für zu kalte Wohnungen gibt es Regeln, für zu heiße eben nicht. Thermische Sanierungen gegen Hitze seien sinnvoll, sagt etwa Nina Schönwieser, Juristin bei der Mietervereinigung. Aber Mieter haben kein Mitspracherecht, auch weil es keine Regeln für zu heiße Wohnungen gibt. Das wäre eben ein Hebel.
Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil dann habe ich als Mieter zumindest mal diesen Anhaltspunkt, an dem ich mich festhalten kann und wo ich auf jeden Fall dann vorgehen könnte dagegen und sagen könnte, es erreicht diese Temperaturen und das ist jetzt maximal. Und dann ist der Vermieter meines Erachtens nach in der Verantwortung, da etwas zu tun.
Die Vermieterseite, die heimische Immobilienwirtschaft, ist grundsätzlich für bauliche Maßnahmen gegen Hitze. Allerdings nur, wenn es sich rechnet. Anton Holzapfel vom Verband der Immobilienwirtschaft.
Es wäre wichtig, dass der Vermieter auch bei bestehenden Mietverträgen, wenn er hier wirklich viel Geld in die Hand nimmt und investiert, dass man hier auch mit den Mietern Vereinbarungen treffen kann, auch mit bestehenden Mietern, dass sie hier etwas dazu beitragen.
Thermische Technische Sanierungen also ein Streitthema. Gleiches gilt für den Klimaanlageneinbau. Wird das nicht genehmigt, müssen Mieterinnen und Mieter das erstreiten, inklusive finanziellem Risiko. Und es ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Hier fehlen ebenfalls rechtliche Rahmenbedingungen, sagt Schönwieser von der Mietervereinigung.
Momentan ist nach der Meinung des obersten Gerichtshofs der Einbau von Klimaanlagen eben gilt eben noch immer nicht als verkehrsüblich. Und solange eben kaum jemand privat eine Klimaanlage einbauen darf, dann lässt sich diese Verkehrsüblichkeit eben nie nachweisen. Und solange sie nicht nachgewiesen ist, darf eben kaum jemand eine einbauen.
Der Einbau von Klimageräten führe aber auch immer öfter zu Konflikten zwischen Wohnungseigentümern, sagt Rechtsanwältin Sigrid Reeth.
Ich erlebe sehr selten, dass man wirklich die Zustimmung aller kriegt. Das, was zu mir kommt, sind meistens die Konflikte mit entweder ich kriege die Zustimmung der übrigen nicht oder irgendein Miteigentümer hat eigenmächtig gemacht. Wie kann ich es verhindern?
Sowohl Reeth als auch Holzapfel appellieren, Klimageräte nur dann zu forcieren, wenn andere Maßnahmen wie etwa Außenrollos ausgeschöpft sind.
Und ich bin jetzt verbunden mit Manfred Schindler vom Technikum Wien und will mit ihm über das nachträgliche Hitzefitmachen von Gebäuden sprechen. Schönen Tag im Mittagsjournal.
Guten Tag.
Herr Schindler, was sind denn die technischen Hürden beim Einbau von Klimaanlagen in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern?
Ja, neben den organisatorischen und regulatorischen Hürden, die wir jetzt eh schon gehört haben, gibt es natürlich auch technische. Wirklich technisch, der Einbau ist ja auch weniger das Problem. Es ist eher die Effizienz der Klimaanlagen. Wenn wir über mobile Klimaanlagen sprechen, da sind wir nochmal weiter weg, die ja durch die regulatorischen Rahmenbedingungen jetzt sicher mehr forciert werden und wie man gehört hat, auch ausverkauft sind. Da hat man auch bei diesen mobilen Klimaanlagen üblicherweise ungefähr einen doppelten so hohen Stromverbrauch wie bei fix montierten Klimaanlagen. Dazu kommt noch auf der anderen Seite, das möchte ich noch dazu sagen, dass hier vor allem der urbane Bereich betrachtet werden muss, weil im Prinzip wird Wärme verschoben, die Wärme vom Raum wird nach außen verschoben und im Fall von Klimaanlagen in den allgemeinen und öffentlichen Bereich und das führt dazu, dass sich dieser aufheizt und das nennen wir eben urbane Hitzeinseln, was dann nochmal die Effizienz verringert.
Aber ist es überhaupt sinnvoll, jede einzelne Wohnung mit einer solchen Klimaanlage allenfalls auszustatten oder gleich das ganze Gebäude, wie das halt in Ländern, die schon länger heiß sind, oft der Fall ist?
Ja, Sie sprechen das Richtige an. Man kann sich da schon ein Vorbild von den südlicheren Ländern holen. Vorhin im Beitrag ist es auch schon angesprochen worden. Es sollte möglichst alles Mögliche ausgeschöpft werden im Vorhinein, dass man eventuell überhaupt nicht oder eben vermindert kühlen muss. Das heißt, zuerst eben einmal vermeiden. Vermeiden ist hier gemeint die solare Einstrahlung, die neben der Außentemperatur und auch inneren Wärmen wie den Personen der maßgebende Parameter hier ist. Und durch außenliegende Verschattungslösungen, ob es jetzt Fixverschattung oder mobile Verschattungen sind oder auch Begrünungen, kann man hier schon viel vermeiden. Bevor man dann eben in dieses aktive Kühlen mit Klimaanlagen geht, kann man dann auch noch schauen, dass man versucht, natürlich zu kühlen oder zu temperieren. Das heißt, Fenster aufmachen in der Nacht. Ne? Am besten eben komplett geöffnete Fenster und, sofern es die Wohnung hergibt, auch querlüften. Hier sind wir wieder bei der großen Problematik vom urbanen Bereich, vom Stadtbereich. Hier ist das fast gar nicht mehr möglich. Durch die urbanen Hitzeinseln, wir haben es jetzt gehört, mit den Tropennächten, ist das schwer möglich.
Als Mittel der Wahl wird oft auch angeführt, sozusagen thermische Sanierung, weil was gegen Kälte hilft, hilft auch gegen Hitze. Ist das so? Nützt es, das Haus zu isolieren?
Thermische Sanierung ist immer sinnvoll und ein wesentlicher Faktor, um unseren Gebäudebestand zur Klimaneutralität 2040 zu führen. Aber es ist nicht der einzige Baustein. Also rein durch thermische Sanierung wird man diese Problematiken nicht lösen, vor allem durch, wie wir es jetzt erlebt haben, dass Hitzewellen auch extrem lang sein können. Da hilft sicher in den Anfangstagen oder vielleicht sogar Woche noch, dass sich das Gebäude nicht zu stark aufheizt, sofern man eben die solaren Einträge und die inneren Wärme gering hält. Allerdings, wenn das jetzt wirklich lange anhält, dann wärmt sich irgendwann die Gebäudemasse auf und man bekommt es nicht mehr weggekühlt quasi.
Das heißt, irgendwann muss man aber dann doch irgendwie über Klimaanlagen diskutieren. Wird das in Österreich allenfalls so Standard, wie das in manchen südlichen Ländern schon der Fall ist, insbesondere zum Beispiel auch bei öffentlichen Gebäuden wie Schulen. Wir hatten das Thema, dass in vielen Klassenräumen die Temperatur schon um 10 Uhr morgens über 30 oder 35 Grad gestiegen ist. Muss man das in Zukunft mitplanen beim Neubau?
Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass vor allem beim Neubau sind ja Klimaanlagen nicht der Stand der Technik. Und Klimaanlagen sollten auf jeden Fall das letzte Mittel der Wahl sein, weil sie eben geringere Effizienz haben, dementsprechend einen höheren Stromverbrauch und eben, wie schon gesagt, die Umgebung erwärmen. Andere Systeme können hier sein. Sie haben jetzt angesprochen, öffentliche Gebäude, da gibt es schon beispielsweise in der Fernkälte in Wien sind da einige große Gebäude, die eine große Abnahme oder großen Bedarf an Kühlung haben, schon angeschlossen. In diesen sehr dichten Gebieten kommt man gar nicht um etwas anderes herum oder eben Rückkühlungsanlagen wie Klimaanlagen. Wenn wir jetzt ein bisschen schon in den weniger dichten Bereich oder sogar aufs Land kommen, kommen dann eine wesentliche Technologie, nämlich Wärmepumpensysteme, kommen in den Vordergrund. Und da gibt es nicht nur die Luft als Wärmequelle, sondern auch die Erdwärme und das Grundwasser. Und das ist jetzt wieder, um auf den Sommerfall und das Kühlen zu kommen, quasi eine kostenfreie Möglichkeit zu kühlen.
Sagt Manfred Schindler vom Technikum Wien. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Nach der Explosion eines Einfamilienhauses in Floridsdorf laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen. Die Polizei bestätigt heute, dass der Tat ein jahrelanger Rechtsstreit im familiären Umkreis des 93-jährigen Hausbewohners vorausgegangen war. Gegen ihn besteht ja der dringende Tatverdacht, das Haus selbst in die Luft gesprengt zu haben. Nicola Corazza berichtet.
Von dem einst schmucken Einfamilienhaus ist nur mehr ein Trümmerhaufen geblieben. Kaum vorstellbar, dass der Hausbewohner die Explosion überlebt hat, die in der Nacht auf Sonntag um 0.35 Uhr die Einfamilienhaussiedlung in Floridsdorf erschüttert und die meisten der Nachbarn und Nachbarinnen aus dem Schlaf gerissen hat.
Durch die Erschütterung sind wir munter geworden.
Ich dachte, es ist ein Erdbeben.
Dann habe ich beim hinteren Badezimmerfenster rausgeschaut und gesehen die riesen Wolke und dass es brennt. Und dann bin ich sofort rüber und habe geschaut, was los ist. Und dann hat man schon das Ausmaß gesehen, dass alles praktisch zu niederliegt.
Wir waren noch wach, es war 0.35 Uhr. Erster Gedanke war ein Flugzeugabsturz, das war es nicht. Die Gattin hat die Feuerwehr gerufen. Und da ich, glaube ich, einer der Jüngeren hier bin, war ich der Erste vor Ort. Ja, und sehe die Ruine, wie man sie jetzt auch sieht.
Nachbarn werden zu Ersthelfern.
Ich habe zwei kleine Feuerlöscher, künftig wären es fünf große, und habe mein Bestes getan. Das hat nicht viel bewirkt und dann bin ich letztlich über diesen Gartenzaun und die Dame hat 40 Kilogramm und konnte gut geborgen werden.
Ein Großeinsatz der Blaulichtorganisationen folgte mit zahlreichen Sonderfahrzeugen. Es wurde mit vielen Verletzten gerechnet. Unter den Trümmern des explodierten Hauses fand man den verletzten, hochbetagten Hausbewohner. Schnell stand für die Brandermittler der Mann im Verdacht, die Explosion vorsätzlich herbeigeführt zu haben. Im Keller sei mutmaßlich an Gasleitungen manipuliert worden, so Polizeisprecher Philipp Hassel.
Der 93-jährige Tatverdächtige befindet sich derzeit in einer Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf und ist daher nicht vernehmungsfähig.
Der 93-Jährige soll sich in einem familiären Rechtsstreit befunden haben, erzählt eine Anrainerin.
Jetzt am 8. Juli wäre eine Verhandlung gewesen.
Die Wiener Polizei bestätigt heute den gerichtsanhängigen Rechtsstreit.
Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien beziehen in ihre Arbeit jetzt die Erkenntnis ein, dass hier scheinbar ein jahrelanger ziviler Rechtsstreit bereits über Wohnrechte im konkreten Fall vorliegt. Und auch das ist jetzt natürlich Teil der Ermittlungsarbeit, hier das familiäre Umfeld des Tatverdächtigen entsprechend zu befragen.
So Polizeisprecher Philipp Hasslinger.
Wie am Wochenende bekannt geworden ist, sind im Trinkwasser in Manswörth in Niederösterreich Ewigkeitschemikalien, sogenannte PFAS, gefunden worden. Sie stammen aus Löschschaum, der am nahegelegenen OMV-Gelände verwendet worden ist. Doch dieser Fall ist nur die Spitze des Eisbergs in Österreich, sagen Experten, und sie warnen vor gesundheitlichen Folgen. Christine Linduska berichtet.
Die in Österreich erfassten Standorte, an denen die Ewigkeitschemikalie PFAS nachgewiesen worden ist, lassen sich bisher an einer Hand abzählen. Doch das bildet die Realität nicht ab, sagt der Geowissenschaftler Thilo Hoffmann von der Universität Wien.
Es sind 3, 4, 5 größere bekannt. Die realistische Zahl wird aber eher einige Hunderte, vielleicht sogar Tausende sein.
Insbesondere in der Nähe von Feuerwehrübungsplätzen bestehe die Gefahr für derartige Verunreinigungen durch Löschschaum.
Das kann jede kleine Feuerwehr sein, das können allerdings auch militärische oder Betriebsfeuerwehren sein. Dort im Abstrom wird man im Grundwasser die höchsten Konzentrationen finden.
Im Gegensatz zu anderen Ländern wie etwa der Schweiz werde in Österreich in solchen Regionen noch zu wenig getestet, kritisiert Hoffmann.
In der Schweiz hat man gesehen, wenn man die Kantone beauftragt, PFAS zu messen, findet man eine sehr hohe Zahl. In Österreich wird flächendeckend im Grundwasser gemessen. Es wird jedoch noch nicht gezielt genug im Abstrom von Verdachtsflächen wie Feuerwehrübungsplätzen gemessen.
Am stärksten betroffen sind Haushalte, die ihr Trinkwasser aus einem hauseigenen Brunnen beziehen.
Generell ist es so, dass das Trinkwasser der Wasserversorger seit 1. Januar untersucht werden muss. Hausbrunnen, das muss man selbst veranlassen. Dies ist wichtig. Wenn man die Besorgnis hat, man ist im Abstrom einer Feuerwehrübungsplatz, dann sollte man auf jeden Fall den Hausbrunnen selbst messen lassen.
Trinkt man dieses Wasser regelmäßig über einen längeren Zeitraum, können sich die gesundheitsschädlichen Chemikalien im Körper anreichern, mit durchaus bedenklichen Folgen.
PFAS hat eine Vielfalt von negativen gesundheitlichen Wirkungen. Zum einen auch das Immunsystem. Es ist aber auch Nieren- und Leberkrebs bekannt und viele andere Wirkungen. Es ist also wirklich etwas, welches man nicht trinken sollte in einer erhöhten Konzentration. Insofern müssen sowohl die Grenzwerte noch weiter nach unten und Hausbrunnen müssen selbstverständlich gemessen werden.
Hoffmann fordert, dass Bundesländer gezielt nach PFAS-Kontaminationen suchen. Aber auch die Grenzwerte für die Ewigkeitschemikalien, die hierzulande bei 100 Nanogramm pro Liter Trinkwasser liegen, seien in Österreich zu hoch angesetzt.
Die Grenzwerte müssen deutlich nach unten. 100 Nanogramm reichen nicht aus. In Deutschland wird schon auf 20 Nanogramm verschärft.
Holland hat die Grenzwerte auf 4 Nanogramm gesenkt. In Dänemark sind überhaupt nur 2 Nanogramm PFAS pro Liter Trinkwasser zugelassen.
Das Journal Panorama erinnert heute an die Brandkatastrophe in Gramontana in der Silvesternacht, deren Folgen längst nicht aufgearbeitet sind.
Mehr als ein halbes Jahr nach dem verheerenden Feuer in einer Bar in dem Schweizer Skiort werden noch immer Opfer in Krankenhäusern und Reha-Kliniken behandelt. Das Inferno mit 41 Toten und 115 schwer verletzten jungen Menschen hat das ganze Land schwer erschüttert. Die Familien der Betroffenen sind enttäuscht.
Niemand übernimmt Verantwortung. Niemand kontaktiert uns. Weder die Gemeinde Grand-Montana noch der Kanton Wallis, noch die anderen Kantone oder der Bund.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis ermittelt gegen 14 Personen wegen fahrlässiger Brandstiftung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Und es gibt zahlreiche Mutmaßungen über Schlamperei der Brandschutzbehörden und Versäumnisse bei den Ermittlungen. Das Idealbild von der reichen, sicheren, perfekt organisierten Schweiz ist zerstört.
Und mehr dazu heute Abend im Journal Panorama um 18.25 Uhr, gleich nach dem Abendjournal. Noch einmal Hitze. Während es in Österreich jetzt etwas kühler ist, kämpft Frankreich gerade mit einer Hitzewelle. Rund 10.000 Menschen aus einem Dutzend Ortschaften an der Grenze zu Spanien mussten ihre Häuser verlassen wegen Waldbränden. Und auch die Tour de France bleibt von den extremen Bedingungen nicht verschont. Sarah Emler berichtet.
Sie sind rund um die Uhr im Einsatz. Die Löschflugzeuge versuchen, den Waldbrand nahe der Stadt Béziers im Süden Frankreichs unter Kontrolle zu halten. Sobald eines fertig ist, kommt schon das nächste.
It's scary when you get so close.
Es sei beängstigend, wenn das Feuer so nahe ist, so Daniel, ein Tourist aus der Schweiz. Normalerweise kenne er so etwas nur aus den Nachrichten. Wenn man dann selbst plötzlich so nah dran sei, wisse man nicht mehr, was man tun solle. Nun steht er im Stau, gemeinsam mit Einwohnern und zahlreichen anderen Touristen, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Seine Sorge, sollte der Wind drehen, könnten sie plötzlich mittendrin sitzen und kommen nicht mehr weg. Die Waldbrandgefahr ist heuer besonders hoch. Bereits im Juni wurde Frankreich von einer außergewöhnlichen Hitzewelle erfasst. Nach aktuellen Schätzungen kamen dadurch zusätzlich mehr als 2000 Menschen ums Leben. Hinzu kommt, dass die Böden und Wälder so trocken sind wie selten. Ideale Voraussetzungen für ein Feuer, um sich schnell zu verbreiten. Extreme Bedingungen, die auch vor dem Profisport nicht Halt machen. Aus Sicherheitsgründen wird es bei der ersten Pyrenäen-Etappe der Tour de France diesmal keine Zuschauer geben. Er glaubt, die Menschen werden Verständnis dafür haben, so Tourchef Christian Prudhomme. Eine außergewöhnliche Situation verlange auch außergewöhnliche Maßnahmen. Man müsse die Abläufe anpassen und die Tour de France sei da keine Ausnahme. Eine Andeutung, dass solche Bedingungen durch den Klimawandel immer häufiger und verstärkt auftreten werden. Das bestätigt auch eine Studie im Fachjournal Scientific Reports. Demnach hat das Risiko für Hitzestress an allen Orten der Tour im Laufe der Zeit deutlich zugenommen. Das Forschungsteam empfiehlt deshalb ein langfristiges Sicherheitskonzept mit möglichen Anpassungen bei Routen und Zeitplänen. So ist etwa die Morgenstunde weiterhin die vergleichsweise sicherste Zeit. Der nächste Härtetest für die Tour folgt schon morgen. Auf der Strecke werden mehr als 40 Grad erwartet. Frankreichs Innenminister Laurent Nunez schließt in Ausnahmefällen und in Absprache mit dem Veranstalter sogar Absagen nicht aus.
Erstmals seit dem Sturz von Diktator Bashar al-Assad tritt heute in Syrien ein neues Parlament zusammen. Die neue Führung spricht von einem politischen Neuanfang. Paul Huemer berichtet.
Samir Ahmed Mohammed, Samir Duran Qarra Ali.
Name für Name, mehr als eine halbe Stunde lang verließ der Leiter der syrischen Wahlbehörde, Mohammed al-Ahmad, die Liste der neuen Abgeordneten. Insgesamt 210 an der Zahl, 10% davon Frauen. Ihre Aufgabe, nicht weniger als Syrien aus den Trümmern des Bürgerkriegs in eine demokratische Zukunft zu führen, so al-Ahmad. Von einer frei gewählten Volksvertretung kann aber keine Rede sein. Rund 2/3 der Abgeordneten wurden von regionalen Wahlgremien bestimmt, der Rest direkt von Übergangspräsident Ahmed al-Sharra ernannt. Für den Nahostexperten Markus Schneider von der Friedrich-Ebert-Stiftung wäre ein klassisches Wahlverfahren unter den aktuellen Bedingungen aber kaum möglich gewesen.
Wir haben die Situation natürlich in Syrien, dass sie extrem viel, sie haben Millionen Binnenvertriebene, sie haben natürlich auch Millionen Menschen, die in der Türkei, im Libanon, in Jordanien waren, teilweise eben in Europa. Von denen sind zumindest einige jetzt auch wiedergekehrt. Das heißt, mit anderen, es war, glaube ich, klar, dass keine, sage ich mal, demokratische Wahl hätte stattfinden können.
Trotzdem ein Fortschritt, sagt der Experte, und bitter notwendig. Vor allem die Minderheiten, Kurden, Drusen, Christen oder Alawiten, fühlen sich bislang wenig repräsentiert im neuen Syrien von Präsident Sharra.
Er versucht das möglicherweise mit diesem Parlament jetzt etwas auszugleichen. Ich glaube, er hat ein Interesse daran, natürlich auch die Minderheiten die Hand auszustrecken, aber ob im Grunde dieses Misstrauen, was eben da ist, was natürlich auch gewachsen ist innerhalb der letzten Monate, ob er das irgendwie überkommen kann, das muss man sehen.
Unter Diktator Assad galt das Parlament über Jahrzehnte vor allem als reine Abnickinstanz. Auch jetzt, so Schneider, werde es eher ein beratendes Gremium als eine echte Kontrollinstanz der Regierung sein.
Man muss eben auch realistisch sein. Das Land kommt natürlich aus einer gewissen politischen Tradition und es sind vielleicht kleine Schritte hin zu größerer Inklusivität, aber es ist jetzt noch nicht so, dass es jetzt ein Parlament wäre, das man mit einem Parlament in Europa vergleichen kann.
Die wichtigste Aufgabe des Parlaments sei jetzt, echte Wahlen vorzubereiten. Eine Demokratie nach unseren Vorstellungen dürfe man sich aber auch dann nicht erwarten, so der Syrien-Experte.
Die Leute, die Assad im Endeffekt vertrieben haben, Sharaa, die HTS-Bewegung, das sind natürlich jetzt keine lupenreinen Demokraten und die werden dort eben eher, sage ich mal, ein System aufbauen, was dann vielleicht, sag ich mal, näher dran ist an der Türkei, näher dran ist an Jordanien.
Nach Jahrzehnten der Diktatur und des Bürgerkriegs wäre aber selbst das ein riesiger Schritt nach vorn.
Kultur im Mittagsjournal. Zu den Fixpunkten im Wiener Kultursommer zählt seit Jahren das Literaturfest O-Töne im Haupthof des Museumsquartiers. Ab 9. Juli werden wieder jeden Donnerstagabend ein literarisches Debüt und ein neues Werk einer etablierten Autorin oder eines Autors präsentiert. Diesmal unter anderem mit Josef Winkler und Eva Menasse. Judith Hoffmann berichtet.
absichtlich anreisen oder unverhofft hineinstolpern. Bei den O-Tönen ist alles möglich und erlaubt, sagt die Kuratorin Daniela Striegel.
Man darf ja nicht vergessen, dass die O-Töne auf dem Prinzip des freien Eintritts und Zutritts basieren, was auch den Vorteil hat, dass Leute ganz spontan vorbeischauen und hängen bleiben.
Zum Beispiel gleich zum Auftakt bei Norbert Gstrein und seinem neuen Roman Im ersten Licht über einen jungen Mann, der 1914 von seinem Vater mit einem Axthieb kriegsuntauglich gemacht wird.
Und der trotzdem sein Leben lang, das Leben deckt das 20. Jahrhundert im Großen und Ganzen ab, nicht von diesem Krieg und vom Thema Krieg loskommt.
Es folgt Donnerstag für Donnerstag ein Paarlauf aus eindrucksvollem Debüt und prominenter Neuerscheinung. Viele davon mit auffallend viel Witz und Humor, attestiert das Kuratorenduo Daniela Striegel und Klaus Kasperger.
Es gibt zwar ernste Themen, aber die werden nicht bierernst abgehandelt, sondern auch in der Form gibt es einigen Witz und einige Experimentierfreude.
Etwa in Elias Hirschels Schleifen oder im Debütroman Franček von Manuela Tomic.
Dort geht es darum, dass plötzlich eine relativ durchschnittliche Frau in sich selber den Fratz vorfindet. Der nervt sie total, der besetzt ihre Geschmacksknospen. Das ist sozusagen eine sehr lustige Art und Weise, steckt aber ein ernstes Thema dahinter, weil dieser Fratz und auch dann später ein Franček, der in ihren Träumen auftaucht, sie an ihre eigenen Familientraumata, auch die Traumata von Flucht und Vertreibung erinnert.
Diese Mischung aus Ernst und Witz zeichnet auch Hans-Joachim Gögels Debüt Vatertag aus, eines von mehreren Büchern dieses Sommers über Eltern-Kind-Beziehungen, wie auch Birgit Birnbachers Roman »Sie wollen uns erzählen« oder Robert Menasses Novelle »Die Lebensentscheidung«. Sechs Buchpremieren stehen diesmal auf dem Programm, etwa auch jene von Sandra Gugitschs Roman »Niemand weiß, dass wir hier sind«.
Sandra Gugitsch hat mit ihrer Familie und mit ihrem Kind in Israel gelebt, in Tel Aviv, als der Überfall der Hamas auf Israel erfolgt ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Blick auf diese Situation, weil sie das Ganze aus so einer Kinderspielplatzperspektive erlebt.
Meint Klaus Kasperger, der zum Abschluss am 27. August mit Paulus Hochgatterer über dessen Neuerscheinung Mio und die Unsterblichkeit spricht.
Ein schwarzer Kater kommt in eine Familie und wirbelt alles durcheinander.
Das Gratis-Festival im Wiener Museumsquartier erfreut sich seit Jahren enormer Beliebtheit. Von den umfassenden Kultureinsparungen ist es bis dato verschont geblieben.
Also heuer sind die O-Töne gesichert, aber dieser ganze Publikumserfolg heißt nicht, dass da irgendetwas etabliert ist und sich nicht Sorgen machen muss. Und das ist eigentlich schrecklich zu sehen.
Mögen die Sommernächte lau, der Haupthof gewohnt brechend voll und der Eintritt zum O-Töne-Festival noch viele Jahre frei und ungezwungen sein.
Und jetzt gebe ich weiter ins Nachrichtenstudio. Eva Liebentritt, bitte.
Eine Untersuchungskommission sieht erheblichen Reformbedarf im österreichischen Strafvollzug. Laut dem heute präsentierten Bericht gibt es systemische Mängel im Umgang mit psychisch beeinträchtigten Insassen. Der Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg Anfang Dezember wäre vermeidbar gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt die fünfköpfige Expertenkommission. Justizministerin Anna Sporrer von der SPÖ hatte die Kommission nach dem Tod des Häftlings eingesetzt. Russland hat die Ukraine erneut mit einer massiven Angriffswelle überzogen. In der Hauptstadt Kiew sind heute früh laut Behörden mindestens 12 Menschen getötet worden, mehr als 46 sind verletzt. Zahlreiche Wohnhäuser seien beschädigt worden. Der Angriff erfolgt kurz vor einem ab morgen geplanten NATO-Gipfel in der Türkei. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ruft nach dem Angriff heute die NATO zu mehr Hilfe bei der Flugabwehr auf. Belgien hat Berufung gegen die FIFA-Entscheidung eingelegt, dass US-Stürmer Valerian Balogun im WM-Achtelfinale morgen trotz seiner roten Karte spielen darf. Zuvor hatten Medien berichtet, US-Präsident Donald Trump habe bei FIFA-Chef Gianni Infantino angerufen und interveniert. Von vielen Seiten hagelt es Kritik. Die UEFA etwa reagiert fassungslos und spricht von einer Überschreitung einer roten Linie. Die strategische Gasreserve in Österreich wird um 2 Jahre bis 2029 verlängert. Der Hauptausschuss des Nationalrats hat die entsprechende Verordnung vor kurzem mit der nötigen Zweidrittelmehrheit beschlossen. Zugestimmt haben neben den Regierungsparteien auch Grüne und FPÖ. Die Gasreserve umfasst 20 Terawattstunden und soll im Krisenfall die Versorgung für bis zu 2 Wintermonaten sichern. Für die Verlängerung sind im Doppelbudget insgesamt 240 Millionen Euro eingeplant.
Und zum Abschluss des Mittagsjournals wie gewohnt der Blick aufs Wetter. Jörg Stebauer, bei uns ziehen gerade Regenschauer durch, aber eben nur Schauer. Ist irgendwann einmal auch die vor allem für die Landwirtschaft dringend nötige flächendeckende Beregnung in Sicht?
Nein, wenn, dann ziehen auch in nächster Zeit höchstens Schauer durch. Die meisten gibt es dabei noch heute, und zwar in erster Linie vom Tiroler Unterland bis nach Niederösterreich. Aber auch sie können die Trockenheit, die es im Großteil Österreichs weiterhin gibt, nur punktuell und kurzzeitig lindern. In vielen Regionen hat es ja seit mittlerweile 3 Wochen nicht mehr nennenswert geregnet. In Bad Gleichenberg etwa gerade einmal 5 statt durchschnittlich knapp 90 Liter pro Quadratmeter in diesem Zeitraum. Und im Süden ziehen auch heute höchstens einzelne unergiebige Schauer durch. Generell zeigt sich am Nachmittag zwischendurch vielerorts auch die Sonne. Länger sonnig ist es vor allem in Vorarlberg. Häufig bläst lebhafter bis kräftiger Westwind und die Temperaturen erreichen meist nur 19 bis 26 Grad, im Süden und ganz im Westen vereinzelt bis etwa 29. Damit ist das heute auch schon der kühlste Tag der Woche.
Das heißt, ab morgen wird es wieder wärmer, heißt das auch wieder heiß?
Heiß schon, aber die große Hitze, die bleibt vorerst im Westen und Südwesten Europas. Aber auch bei uns wird es ab morgen unter kleineren Schwankungen wieder wärmer, zum Teil heiß. Morgen steigen die Temperaturen auf 25 bis 33 Grad. Und zumindest zeitweise scheint die Sonne. Dazu ist es morgen trocken, aber wieder sehr windig. Am Mittwoch und am Donnerstag gehen die Temperaturen vorübergehend ein bisschen zurück. Und zum Sonnenschein kommen da und dort Regenschauer. Dazu bleibt es weiterhin windig.
Vielen Dank, Jörg Stieber. Und das war's auch schon von uns. Ihr Team heute, Christine Tönicke-Frenkenberger, hat Regie geführt. Bernhard Ortmeier saß an den Reglern. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Langpaul. Haben Sie noch einen schönen Tag.